Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Helene Windischbauer über ein Thema, das uns alle angeht. In Anbetracht von Unsicherheiten, klammen Kassen und ungünstigen demografischen Entwicklungen täten wir alle gut daran, uns ein finanzielles Polster fürs Alter aufzubauen. Wie das grundsätzlich geht und wie es im aktuellen Umfeld umzusetzen ist, das sagt uns gleich die Leiterin Multi-Asset Solutions von Amundi Deutschland. Helene, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf und dass wir für Focus Money Talks sprechen über die Aktienmärkte, natürlich über Politik, über Wirtschaft, tja, wie sich Anleger aufstellen sollten, das ganze Große. Aber erstmal an der Stelle herzlich willkommen, zumindest bei mir hier im Podcast.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Helene, ich freue mich auch nochmal. Wo wollen wir anfangen? Es gibt so viele Themen. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach da an, worauf die Anleger so wahnsinnig gewartet haben. Es ging immer darum, die Zinsen gesenkt zu haben. Es waren 7 Zinssenkungen für die USA in Aussicht gestellt. Zumindest zu Beginn des Jahres hat sich alles ein bisschen zerschlagen. Aber wir hatten eine, die war Anfang Juni von der EZB. Hat das denn deiner Meinung nach schon irgendwas gebracht?
Also es hat zumindest das gebracht, dass die Märkte nicht wieder weiter nervöser wurden und weitere Unsicherheit herrschte. Diese Zinssenkung wurde sehr lange, sehr breit erwartet von der EZB. Das ist dann auch so gekommen. Von dem her hat das für mich Ruhe in den Markt gebracht und letztlich auch die Bestätigung dessen, was erwartet wurde. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Es war ja lange angekündigt von der EZB auch, die hätten ja gar nicht zurück können. Es war noch so ein bisschen schwierig, weil die Inflationsdaten kurzfristig hochgeschnellt sind. Schwingen dann da Risiken mit? Also wenn zu früh gesenkt wird, dass möglicherweise es dann vielleicht doch zu früh war, man hätte es später machen sollen oder auch umgekehrt?
Ja, das ist eine klare Abwägungssache der Zentralbanken. Deshalb tut sich ja auch die Fed derzeit schwer, schon zu senken, weil die Inflation einfach länger oben bleibt, länger auf einem höheren Niveau verharrt. Anstatt wie seit Jahresanfang oder Ende letztes Jahr erwartet, sich langsam abzubauen, ne? Die Preissteigerungsraten nach unten kommen. Das hat sich in den USA jetzt so nicht ganz gezeigt. Und auch die Kerninflation, das heißt die Inflationsentwicklung ohne Energie und ohne Nahrungsmittel, hat sich noch relativ weit weiter nach oben entwickelt und hält sich auf einem relativ aus Sicht der Zentralbanken, relativ hohen Niveau. Also das Risiko ist tatsächlich gegeben, dass die Zentralbanken zu früh senken und damit unter Umständen auch riskieren, dass die Inflation wieder neue Fahrt aufnimmt. Aber, und das ist auch ein Unterschied, es ist nicht nur so, dass die Zentralbanken auf die Inflation gucken, denn gerade die US-amerikanische Zentralbank hat in ihrem Mandat auch die wirtschaftliche Entwicklung, sodass die US-Zentralbank auch mit auf die wirtschaftliche Entwicklung guckt. Und da haben wir tatsächlich auch eigentlich seit anderthalb Jahren eine sehr starke, robuste wirtschaftliche Entwicklung, die so auch nicht erwartet wurde.
Es ist ja so, der Arbeitsmarkt, worauf geguckt wird, ist relativ stark. Es werden neue Jobs geschaffen, wobei das sind Statistiken, die mehr oder minder so ein bisschen geschätzt werden. Umfragen, wo nicht alle teilnehmen, man weiß es nicht so ganz genau. Könnte es denn auch sein, dass das Signal an die Fed sein sollte, die Zinsen zu senken und dass sie das dann am Ende zu spät tun?
Also zum einen wurde ja vor allem die Fed dafür kritisiert, dass sie zu spät die Zinsen erhöht haben. Deshalb tut sich natürlich auch die Fed als auch die EZB in dieser Kritik schwer, sehr mutig und sehr schnell allen voran die Zinsen zu senken. Aber im Falle von den USA ist es auch gar nicht so nötig, denn wie gesagt, die Wirtschaft läuft rund, erstmal von oben betrachtet, relativ robust. Wir haben ständig die Diskussion gehabt nach einem Hard Landing, Soft Landing oder No Landing. Und derzeit ist es eher so, dass wieder viele davon ausgehen, dass die USA kein No Landing haben wird. Also das heißt, die Wirtschaft wird sich weiter robust auf Potenzial entwickeln. Gibt es eine Gefahr, die Zinsen zu spät zu senken? Nicht unbedingt. Also weil, was wäre die Gefahr? Die Gefahr wäre ein zu hoher Zins. Für die Wirtschaft würde ein Abwürgen der Konjunktur bedeuten. Aber sämtliche Konjunkturindikatoren in den USA deuten nicht darauf hin. Du hast ja gerade den Arbeitsmarkt angesprochen. Der ist noch relativ robust, obwohl wir erste Zeichen der Schwäche sehen. Aber wirklich, das sind relative Schwäche. Insgesamt ist er sehr robust. Also das heißt, die FED hat wenig Signale zu sagen, ich muss jetzt unbedingt anfangen, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft dann nicht abzuwürgen oder nicht zu massiv abzuwürgen.
Gucken wir mal ganz kurz auf die Wahl. Eigentlich wäre ja eine solch robuste Wirtschaft, zumal in einer solchen Situation und nach den ganzen Krisen, die wir hatten, ein sehr gutes Zeichen für die bestehende Regierung, Biden. Jetzt ist es natürlich so, dass Trump hat die Nase vorn bei allen Umfragen. Das kann sich noch dreimal ändern. Was erwartest du? Die Menschen, es scheint so, als würden die das nicht anerkennen.
Meine Erwartung ist tatsächlich 50-50 und es ist noch alles offen. Das ist eine ganz klare Sache. Oder eben nicht klare Sache. Allerdings ist es so, dass du sprachst gerade die wirtschaftliche Entwicklung, die wirtschaftlichen Erfolge in der Biden-Regierung an. Es ist tatsächlich so, dass es ja nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung ist, die Menschen umtreibt. Ja, es ist, sind vor allem eine Figur namens Trump, der sehr stark polarisiert. Und das hatten wir natürlich in den letzten Jahren auch schon gesehen. Da sind antidemokratische Kräfte am Werk. Und da ist es tatsächlich schwierig zu sagen, ein Wohlstand oder ein relativer Wohlstand löst diese Polarisierung auf. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben jetzt sehr auf einem Top-Down-Niveau gesprochen, auf einem Vogelperspektives-Level gesprochen, gerade für die USA. Es gibt riesige Unterschiede, auch gerade in den Haushalten mit niedrigen Einkommen oder bei den Haushalten mit höheren Einkommen. Und die Haushalte mit höheren Einkommen, die profitieren auch natürlich sehr stark von den Vermögenseffekten, also das heißt auch von der Börsenentwicklung. Das gilt nicht unbedingt für die Haushalte mit den niedrigen Einkommen. Die leiden aber auch tatsächlich unter den sehr hohen Verbraucherzinsen. Also das heißt, da muss man einfach auch ein bisschen aufklappen, die Gesellschaft, und genau hingucken, was welche Wähler, welche Themen genau treibt.
Wir hatten das ja in Europa gesehen, zur Europawahl, der in der Regel in der Vergangenheit gar nicht so große Bedeutung beigemessen worden ist. Das war dieses Jahr ein bisschen anders, weil es dann doch so der Lackmustest wurde für manche Wahlen. Also wir sehen da Frankreich, wir haben auch zuvor Italien gesehen. Es gibt einfach auch in Europa eine Tendenz, eben vieler Menschen nach rechts oder nach ganz links zu tendieren, politisch, oder sich da aufzustellen. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür?
Also es ist zum einen so, dass wir diesen Links-Rechts-Ruck ja natürlich sehr stark beobachten. Es ist aber auch tatsächlich so, dass in den anderen Ländern gerade rechtspopulistische Parteien leider schon viel stärker etabliert sind und wählbarer sind für die breite Masse, als jetzt beispielsweise für Deutschland ist. Was ist der Hintergrund? Ja, es gibt auch hier, es ist nicht nur die USA, die eine Differenzierung hat zwischen der Vermögensverteilung. Denn auch hier polarisieren wir mittlerweile stärker. Ja, also wir haben auch eine stärkere Vermögensverteilung. Viele mit niedrigen Einkommen, viele, die sich abgehängt fühlen, nicht mehr wahrgenommen fühlen, die ihre Bedürfnisse nicht mehr in der Politik wahrgenommen sehen. Und ein Teil, ja, der sagen wir, der vielleicht der rationalen Wähler noch, die genau wissen, was passiert, wenn man den beiden Polen rechts und links einfach zu viel Stimmen und zu viel Gewicht gibt. Also von dem her ist es tatsächlich leider so in der Entwicklung, dass die Gesellschaft ein bisschen mehr auseinanderdriftet, weil wir aber auch insgesamt deutlich diverser natürlich auch geworden sind, als wir jetzt vielleicht in den 80er Jahren waren. Das hat sich einfach verändert.
Normalerweise sagt man ja, politische Börsen haben kurze Beine. In dem Falle könnte es aber sein, es ist nicht nur eine politische Börse, sondern eben so ein ganzer Trend. Höre ich ein bisschen raus von dem, was du beschreibst. Ist das richtig?
Es kommt drauf an. Also wenn man sich in den USA die Aktienmarktentwicklung ansieht und die entsprechenden Parteien, ja nur die zwei, und Regierungszeiten ansieht, trennt man es tatsächlich. Also das heißt, die Kursentwicklung an dem US-amerikanischen Markt hängt nicht unbedingt nur von einer republikanischen oder einer demokratischen Regierung ab. Es ist ein bisschen getrennt. In Europa müssen wir sehen, wie sich's weiterentwickeln wird. Wir sind da ja etwas zersplitterter, zerfaserter, allein schon, weil wir natürlich eine Vielzahl an Länder sind. Aber auch innerhalb der einzelnen Länder muss man natürlich schon beobachten, wie sich's weiterentwickeln wird. Für mich wird es in Deutschland auf jeden Fall sehr spannend, wenn wir uns der Bundestagswahl nähern. Da denke ich, muss man auf jeden Fall genau beobachten, was passieren wird und wie die Wahlergebnisse sein wird. Ich habe die Hoffnung, dass diese starke Links-Rechts-Polarisierung da sich noch nicht massiv durchschlagen wird. Aber das ist meine Hoffnung.
Keiner kann es ganz genau wissen. Wäre vielleicht einfach auch möglich oder notwendig, dass sich die demokratischen Parteien, dass zumindest Kräfte, würde ich jetzt mal eher sagen, dass sich die demokratischen Kräfte zusammenschließen und sowas wie ein Wirtschaftsprogramm aufstellen, das für Deutschland greift, wo Unternehmen auch wieder das Gefühl haben, sie werden unterstützt und möglicherweise die Menschen auch, wo alle mitgenommen werden. Wäre das ein Ansatz oder einfach nur Wunschdenken meinerseits?
Nein, also es wäre auch mein Wunschdenken. Ich befürchte, ob wir das in unserer Konstellation so umsetzen können, denn allein die drei Parteien, die in der Ampelkoalition uns regieren, tun sich ja hier auch schon sehr schwer, eine gemeinsame Linie zu finden. Aber es wäre auf jeden Fall der richtige Ansatz. Vielleicht noch mal zu den politischen Börsen, auch gerade die US-Wahl. Also es ist tatsächlich so, dass wir es an den Kapitalmärkten noch nicht massiv spüren, die Vorbeben der US-Wahl. Das wird aber Fahrt aufnehmen. Es wird so kommen, dass ja ein, zwei Monate vor der Wahl tatsächlich mehr Unsicherheit entstehen wird. Und da werden wir es dann tatsächlich merken.
Aber also bislang sehen wir es noch nicht. Ab September?
Ja, so ab, würde ich auch sagen, ja. Wenn die Sommerpause vorbei ist, Mitte August, September, dann wird es ein bisschen unsicherer. Aber auch hier, du sagtest es ja, politische Börsen haben kurze Beine. Ich sehe das auch so. Ja, es wird erstmal wieder eine Phase der Unsicherheit geben, aber die wird sich dann auch legen. Denn wenn man den Wahlausgang mal hypothetisch denkt, ob Biden oder Trump, es gibt für die Entwicklung der USA bei beiden möglichen Gewinnern Vor- und Nachteile. Also das ist, man kann Vorteile bei Trump anführen, man kann aber auch Vorteile bei Biden anführen. Also es wird sich dann legen, die Unsicherheit, die aufgekommen sein wird.
Könnte es sein, dass der Pragmatismus, der mit Politik ja einhergehen muss, ja, dass der die Welle oder die Wogen wieder ein bisschen glättet? Man hat es ja auch in Italien gesehen, als Giorgia Meloni angetreten ist, das war im Oktober 2022. Da gingen natürlich die Spreads auseinander und dann war erstmal die Unruhe da, aber das legte sich dann auch.
Ja, ich denke auch, also wenn das politische Tagesgeschäft, die tatsächlichen Probleme oder Themen, die zu lösen sind, erstmal da sind, werden die Parteien sich entsprechend auch moderater aufstellen. Wie ich aber schon sagte, ne, gerade Italien, Niederlande, auch Frankreich, Österreich, da sind leider die rechtspopulistischen Parteien salonfähiger als bei uns. Also die können auch noch Koalitionen bilden. Also ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn unsere rechtspopulistische Partei in Deutschland gewinnen wird bei der Bundestagswahl. Da wird es dann tatsächlich erst noch mal eine Phase größerer Unsicherheit geben. Aber soweit sind wir natürlich noch nicht.
Lass uns noch mal ganz kurz auf die Wirtschaft als solche gucken. Also die deutsche Wirtschaft war doch eben sehr oder ist immer und abhängig gewesen von dem Ausland, insbesondere China. Und ein bisschen hat man auch das Gefühl, nicht nur Deutschland, aber auch Europa wird zerrieben zwischen dem Handelsstreit der USA und China. Jetzt gibt es ja Handelszölle, die erhoben werden von Europa, von USA eben auch schon. Wenn ich mit Ökonomen rede, und ich hoffe oder ich denke, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, irgendwie ist es nicht die allerbeste Lösung, da zu agieren, aber gibt es eine andere und führt die Strategie, die man gerade anlegt, führt das zum Ziel?
Also da ich auch Ökonomin bin, kann ich das vollkommen unterstreichen. Also Subventionen, Strafzölle, Eingriffe, was auch immer, ist immer Gift für die wirtschaftliche Entwicklung. Also deshalb würde ich davon absehen, meiner Grundüberzeugung her. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die Europäische Union Strafzölle für beispielsweise für Elektrofahrzeuge, Importe aus China erheben will, fast an die 40%, was schon massiv ist. Daraufhin hat ja unser Bundeswirtschaftsminister China besucht, um da versucht, etwas bessere Stimmung zu machen. Ja, wir werden sehen, wie sich es weiterentwickeln wird. Ich gehe nicht davon aus, dass die EU hier zurückrudern wird. Die werden auf ihrer Position beharren. Es werden Zölle kommen, vielleicht nicht bei 40% oder 38, was angedacht ist, sondern könnte etwas niedriger werden. Andererseits ist es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, denn wenn man sich die Importe aus China in Deutschland ansieht, dann sind das eine ganz geringe Anzahl noch. Natürlich drohen da Überkapazitäten von China und drohen große Containerschiffe vollgeladen mit E-Autos. So wird uns das Bild ja gemalt mit Ziel der europäischen Häfen. Aber bislang sind die E-Autos kaum vertreten. Es ist natürlich auch ein absolutes Risiko, wenn vor allem für die deutsche Wirtschaft mit Strafzöllen gegenüber unseren Autos dann erhoben werden könnten von Seiten Chinas. Aber es werden dann natürlich nicht nur deutsche Autos treffen, es werden natürlich auch andere regionale Produkte oder Konsumgüter aus anderen Ländern genauso treffen. Allerdings sehe ich doch eine Gefahr, denn China ist für uns wichtig. Ja, natürlich ist es zum einen für uns Deutschland aus Exportsicht wichtig, aber auch wenn wir denken, dass China ein Anbieter von sehr wichtigen Rohstoffen ist, die wir einfach auch benötigen, um eine Energietransformation, beispielsweise auch E-Autos zu produzieren. Und das treibt mich schon etwas mit Sorge um, wie China in Bezug auf diese wirklich wichtigen Rohstoffexporte und Importe für uns reagieren könnte.
Aber China steht auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Also die Immobilienkrise ist nicht gelöst. Im Inland ist die Kaufkraft jetzt gering. Also es ist eben schon auch so, dass eine Strategie ist, die eigenen Probleme nach außen zu verlagern über eben Exporte. Am Ende ist aber die Gefahr, und das höre ich ein bisschen bei dir raus, dass der Verbraucher dann am Ende drauflegt, einfach mehr bezahlen muss, oder?
Genau, wir sind jetzt in einem Podcast. Wenn wir nicht im Podcast wären, würde ich das jetzt an die Wand malen. Da gibt es wunderbare Kurvendiagramme in der Volkswirtschaft. Und es ist tatsächlich so, dass am Ende der Verbraucher draufzahlen wird. Ja, das ist so.
Lass uns über Deutschland sprechen. Das ist nicht nur die Exportwirtschaft, das ist natürlich auch die Industrie, die teure Energie. Wir sprechen von einem, ZEW hat gesagt, leises Industriesterben. Ist das nicht ohnehin notwendig? Können wir uns in Deutschland das eigentlich noch erlauben oder umgekehrt, wie können wir es uns noch erlauben?
Also Deutschland ist sehr interessant, denn wenn ich mir rein das Potenzialwachstum ansehe in Deutschland, dann ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren strukturell Potenzialwachstum abgegeben haben. Ja, was ist der Grund dafür? Du hast es schon erwähnt, zum einen sind es tatsächlich die sehr hohen Energiepreise und nicht nur am aktuellen Rand oder durch die aktuellen Krisen wieder nach oben geschoben, sondern einfach schon längerfristig. Also strukturell haben wir einen deutlich höheren Energiepreis als zum Beispiel die USA. Das ist das eine. Dann zum anderen ist es auch so, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Und dadurch, dass wir auch eine alternde Gesellschaft haben, wird dieser Fachkräftemangel natürlich noch weiter dadurch befeuert. Also es gibt einige Gründe, warum wir an Potenzialwachstum abgegeben haben. Man sieht es auch immer wieder in Umfragen, wenn es zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschland darum geht. Wir verlieren Platz um Platz nach unten. Ja, auch Bürokratie, Schulsystem, Ausbildungsangebot einfach.
Eigentlich noch ein guter Stand, aber genau. Es müsste tatsächlich was gemacht werden, wie genau. Die PISA-Studien Jahr für Jahr zeigen, oder?
Genau, es müsste auf jeden Fall was gemacht werden. Die Frage ist natürlich, was? Da kommen wir wieder darauf zurück, dass wir ja gesagt haben, naja, Subventionen, Eingriffe, Verordnungen ist eigentlich nicht das Beste für eine Wirtschaft. Und wenn man sich auch die Wirtschaftslenker, Lenkerinnen hier im Land anhört, deren Kommentare, da ist viel Frust von der Politik alleingelassen zu werden, aber auch ja so ein bisschen eine Ratlosigkeit. Andererseits haben wir eine sehr breite, tragfähige Wirtschaft. Also ja, natürlich sind wir zum einen auch sehr zyklisch, sehr exportlastig. Das ist in unserer Struktur, in unserer Unternehmensstruktur gegeben. Wir sind sehr produktionslastig, also ungefähr 20% unserer Unternehmen beschäftigen sich oder produzieren Güter. Und da kommt natürlich auch wieder das mit der hohen Energie dazu. Das lähmt natürlich. Die Unternehmen wollen auch und fordern natürlich auch Antworten und Erleichterungen hinsichtlich der Energiewende. Aber auch hier muss man natürlich gucken, was und wie der Staat da auch gezielt leisten kann und was dann auch am Ende Sinn macht. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wir am aktuellen Rand und diese strukturelle Schwäche, die wir haben, schließt nicht unbedingt aus, dass wir auch eine konjunkturelle Schwäche oder auch eine konjunkturelle Stärke haben können. Und das sehen wir am aktuellen Rand, dass wir zwar auf einem sehr niedrigen Level derzeit wachsen, aber wir uns so ganz, ganz, ganz langsam erholen. Also das ist vielleicht eine kleine gute Nachricht.
Okay, früher war das eher so. Wir hatten den Abschwung, dann war lange die Flaute, aber der Aufschwung war auch dynamisch. Und diese Dynamik fehlt, oder?
Richtig, ja, die fehlt, ja. Die fehlt. Ich meine, aber Deutschland könnte schon einiges tun. Also wir haben eine sehr gute Fiskalposition. Also wenn man sich die Gesamtverschuldung Deutschlands anguckt, auch gerade im europäischen Vergleich, dann stehen wir sehr gut da. Aber auch hier natürlich ist das Augenmaß zu beachten. Aber man könnte tatsächlich überlegen, ob man Unternehmen nicht entlastet und Unternehmenssteuern senkt. Da wäre viel Potenzial, weil wir natürlich auch im internationalen Vergleich auch hier eine sehr hohe Belastungsquote haben. Also das wäre zum Beispiel eine Idee. Also man hat schon Möglichkeiten, also wir könnten schon was tun, aber auch hier dieses Subventionsgießkannen verteilen ist kurzfristig vielleicht gut oder freuen sich die Unternehmen, aber auf Dauer und langfristig ist es einfach schwierig und muss man sich tatsächlich fragen, wo dann auch der Sinn und der Effekt am Ende ist.
Viele Menschen fragen sich, wo sind eigentlich die Investitionen in die Zukunft? Und das ist vielleicht auch das, was du mit Rahmenbedingungen beschreibst, die offensichtlich nicht da sind, also zumindest nicht so, dass man sich als Unternehmen daran orientieren könnte, oder?
Ja, also gerade wenn wir über die Energiewende nachdenken, dann ist es tatsächlich so, dass noch nach wie vor wo die Energiewende ja schon seit langem eingeläutet wurde, nach wie vor sehr viel Unsicherheit herrscht, auch von Seiten der Unternehmen. Die Unternehmen müssen natürlich sehr viel selber dazu beitragen. Und was wir beobachten, auch wenn wir mit den Unternehmen sprechen, es ist schon so, dass die Unternehmen versuchen, innovativ zu sein, denn sie müssen es ja schon aus der Not heraus, weil die Energiepreise zu hoch sind für sie in der Produktion. Also wie gehe ich damit um als Unternehmen? Ja, ich versuche, diesen Preis, den Inputfaktor zu senken. Und wie kann ich das? Also beispielsweise durch effizientere Technologien, effizientere Nutzung der Energie. Also da passiert schon viel. Ja. Aber was wir auch beobachten ist, dass vor allem dort, wo der Staat subventioniert Programme anbietet, sei es Deutschland oder sei es auch über den Green Deal möglicherweise, dass die Unternehmen hier agiler sind in der Nutzung und Umstellung hinsichtlich auch dem Gesamtziel der Klimaneutralität.
Klimaschutz kostet, gar keine Frage. Das hat inzwischen, glaube ich, jeder begriffen. Aber am Ende, und das ist das, was du beschreibst, kann es eben durch Effizienz auch wieder reingeholt werden, letztlich eine Investition in die Zukunft, oder?
Ja, absolut. Also darauf setzen wir auch bei Amundi als Haus und schon sehr viel länger. Ja, natürlich ist es eine Investition, aber die wird sich irgendwann auszahlen. Ne? Die Frage ist natürlich, wann und wie, also wenn ich jetzt rein aus Investoren wieder sich denke, wann und wie wird sie sich auszahlen, aber sie wird sich auszahlen, ja. Davon sind wir überzeugt.
Du sagtest ja, ihr sprecht mit den Unternehmen. Wie gut ist denn der deutsche Mittelstand aufgestellt in Sachen Digitalisierung? Ich denke jetzt an künstliche Intelligenz und natürlich auch Klimatechnik. Darüber hatten wir ja gerade gesprochen. Eben all diese Herausforderungen, die jetzt so dringend notwendig sind, ja, begegnet zu werden.
Also es ist schon so, dass den Unternehmen das bewusst ist, dass sie mehr in KI investieren müssten. Aber auch hier, Investitionen kostet Geld. Ja, das ist letztlich eine Idee, in der Zukunft dadurch mehr Wachstum zu generieren. Und dadurch, dass es noch nicht so dringend ist, zu sagen, ich werde abgehängt, nur weil ich mich bis ins Letzte noch nicht digitalisiert habe, ist vielleicht das Bewusstsein auch noch nicht so ganz da, zu sagen, ich muss viel schneller und viel stärker die Digitalisierung oder ja die Umsetzung mit KI vorantreiben. Also man sieht es schon, aber es ist auch eher langsam. Ich meine, wenn ich es jetzt mit uns im Portfolio-Management vergleiche, sind wir auch natürlich am Prüfen, wie können wir intelligent KI einsetzen. Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man tatsächlich mehr mit Sprachauswertung arbeiten. Also man könnte zum Beispiel die ganzen Research-Berichte, die wir lesen, die wir verwenden, könnte man viel stärker bündeln, ne? Könnte man viel stärker zusammenfassen lassen. Ne? Das kann man machen, passiert aber so noch nicht, also bei uns nicht im Haus. Aber das könnte man natürlich machen. Ne? Oder man könnte, was machen wir aber schon? Wir arbeiten natürlich sehr datengebunden. Also das heißt, man hat sehr große Datenbanken, sei es über Unternehmen oder sei es über wirtschaftliche Entwicklung oder sei es irgendwelche Kennzahlen. Auch hier könnte man noch viel stärker eine Art Automatisierung damit herstellen mit einer künstlichen Intelligenz, als es bislang ist. Aber tatsächlich ist es dann doch so, dass ich bemerke als Portfolio-Managerin, es hilft mir viel Seniorität. Also ich habe schon auch viel gesehen, viel erlebt an den Märkten. Und da hilft es doch tatsächlich als Mensch, als Portfolio-Managerin auch noch die Portfolien zu steuern. Also so ganz losgelöst. Also
mit anderen Worten, du bist noch gute Hoffnung, dass dein Job erhalten bleibt und dass nicht der Computer das übernimmt oder zumindest nicht in Gänze. Also
nicht in Gänze.
Nur als Co-Partner künftig werden Portfolio-Manager immer mit einem digitalen Co-Partner noch genannt.
Und noch viel stärker, ja. Also noch, wir arbeiten ja eben schon sehr, sehr stark datenlastig, aber dass man das noch viel stärker ausbauen kann. Da bin ich guter Hoffnung, ja.
Wir haben ja schon das Thema jetzt erreicht. Wie sollen sich Anleger aufstellen? Du bist Leiterin im Multi-Asset hier. Also wen fragen, wenn ich dich, wie soll ich jetzt in Aktien, in Anleihen, möglicherweise in Gold, in Rohstoffe, wie soll ich investieren? Du sagtest, es wird ein bisschen volatil werden oder bleiben. Und früher oder später hofft man aber tatsächlich, dass auch die Wirtschaft aus diesem Tief rauskommt, wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Also wie soll ich mich jetzt kurzfristiger aufstellen, aber wie soll es eigentlich langfristig gehen?
Also wenn ich als Portfolio-Managerin mir auch natürlich jeden Tag die Frage beantworte, dann mache ich mir erstmal ein Bild über die Situation, mache mir ein Bild über die Leitplanken, die ich für mich sehe. Und das ist tatsächlich die Zinsentwicklung, das ist tatsächlich die wirtschaftliche Entwicklung und das ist tatsächlich auch die politische, / geopolitische Entwicklung. So fangen wir mal mit den Zinsen an. Hier sind gute Signale gegeben. Also wir haben die erste Zinssenkung von der EZB gesehen und wir haben von den großen, wichtigen Zentralbanken auch noch wie die FED oder auch wie die englische Zentralbank auch die Signale bekommen, ja, wir senken zwar jetzt noch nicht, aber wir sind am Zinspeak und dieser Zinspeak ist schon länger erreicht. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Signal. Schwieriger wäre es für die Anleihenseite, wenn wir noch vor anderthalb Jahren wären und noch nicht so ganz klar ist, wie viel noch weiter erhöht wird.
Aber das ist zu Jahresbeginn, wo man davon ausgegangen ist, dass die Zinssenkung kommt und dann kam sie nicht. Das war ja nicht ganz einfach für die Anleihen.
Es ist nicht ganz einfach und im Prinzip ist es auch noch Unsicherheit, aber diese Unsicherheit ist nicht mehr so groß wie vor anderthalb Jahren. Genau, also klar, natürlich gab es am Jahresanfang Unsicherheit, weil sich die Kapitalmarktteilnehmer in ihren Erwartungen neu aufstellen mussten und neu positionieren mussten, mit entsprechenden Marktbewegungen. Allerdings, wenn man sich die Anleihenschwankungen seit Jahresanfang ansieht, sei es jetzt, wenn man die 10-jährige US-Rendite nimmt, US-Treasury oder die Bundanleihe, dann sind wir bislang, vermeintlich, wenn wir das Ganze jetzt nicht wüssten, was da mit der Fed im Hintergrund passiert, sind wir eigentlich in einem normalen Anleihenjahr. Das heißt, wir haben ganz normale Schwankungen innerhalb der Renditen, rauf und runter, wie wir es auch in normalen Anleihejahren hätten. Natürlich ist parallel, schwingt natürlich parallel ja diese ja, Rekalibrierung der Erwartungen mit, sich natürlich auch entsprechend in der Performance der Staatsanleihenkurse gezeigt und geäußert. Aber auch hier mal das Signal ist klar, es gibt keine weiteren Erhöhungen und irgendwann werden die Senkungen kommen. Wenn es nicht dieses Jahr ist bei der Fed, was durchaus noch sein kann, dann wird es auf jeden Fall nächstes Jahr passieren. Ist schon mal ein gutes Zeichen.
Was heißt das für Anleihen? Also eher in Staatsanleihen, eher in Unternehmensanleihen?
Derzeit sind wir stärker noch in Unternehmensanleihen investiert, weil die Unternehmensanleihen eine Mischung sind aus wirtschaftlicher Entwicklung, allerdings auch natürlich der normalen Zinsentwicklung, ne? So wie Staatsanleihen auch. Und bei Unternehmensanleihen hat man derzeit oder hatte man gerade seit Jahresanfang noch deutlich den Vorteil, dass man über die wirtschaftliche Prosperität, Gesundheit der Unternehmen noch profitieren konnte. Deshalb war eigentlich der bessere Platz die Unternehmensanleihenseite und nicht auf der Staatsanleihenseite. Mal vielleicht zurück zu den Staatsanleihen. Also wenn die Zinssenkungen kommen werden, dann hat man natürlich hier enorme Upside auch in der Kursentwicklung der Anleihen. Denn das im Prinzip ist es wie, mein Kollege erklärt es immer damit, wie bei einer Wippe. Steigt der Marktzins, dann fällt der Anleihenkurs. Andersrum fällt der Anleihenkurs, steigt die Performance der Anleihe. Also von dem her würde man davon profitieren. Zinsen fallen, Anleihenkurse, ganz einfach gesprochen, kommen nach oben. Und was derzeit auch uns ziemlich umtreibt im Multi-Asset-Bereich, gerade auf der anderen Seite, ist die inverse Zinsstruktur. Also die inverse Zinsstruktur bedeutet, dass der Kurzfristzins höher ist als der Langfristzins. Und das ist einfach sehr schwierig in dem Umfeld, sich genau auf den Anleihenkursen, in den Kurven, in den jeweiligen Laufzeiten zu positionieren. Aber hier gehen wir davon aus, dass diese inverse Zinsstruktur auch durch Zinssenkungen sich wieder Stück für Stück abbauen wird.
Genau, lass mich mal ganz kurz dazwischen, nur damit es alle verstanden haben, bedeutet, wenn ich kurzfristig investiere, dann bekomme ich den größeren Zins, wohingegen normalerweise es ja immer am langen Ende sein sollte. Wenn ich den höheren Zins habe, dann habe ich den entsprechend höheren Ausschlag. Und das ist aber nicht der Fall.
Also derzeit ist es so, dass wenn ich am kurzen Ende, an kürzeren Laufzeiten investiert bin, sowohl Europa als auch USA, ich einen höheren Zins als Investor bekomme. Das wird sich ändern, wenn die Zentralbanken weiter die Zinsen senken oder anfangen werden, die Zinsen zu senken, denn vor allem am kurzen Ende wird der Zins nach unten kommen. Der Langfristzins ist natürlich eine gute Frage. Der Langfristzins ist nicht nur oder nicht hauptsächlich von der Zentralbankzinsentwicklung abhängig, sondern auch von der wirtschaftlichen Entwicklung. Also deshalb muss man einfach sehen, wie auch die Langfristzinsen dann darauf reagieren werden, auf die Zinssenkung. Und natürlich muss sich genau ansehen, warum dann die Zinsen gesenkt werden. Also welches wirtschaftliche Bild, konjunkturelle Bild der Zentralbanken schwingt wieder mit. Und das hat natürlich auch wieder eine Auswirkung auf die Entwicklung der Langfristzinsen. Aber in der normalen Zinswelt ist es so, dass wenn ich mein Geld länger verleihe, auch hier wieder ein bisschen einfacher gesprochen, wenn ich mein Geld länger verleihe, ich dafür einen höheren Zins natürlich bekommen muss, eine Kompensation einfach höher sein muss, als wenn ich mein Geld nur für 3 oder 4 Monate verleihe.
Genau, und ihr seid in der Zwickmühle. Wie machst du das jetzt? Also wie seid ihr positioniert?
Also wir sind, wenn ich das Multi-Asset-Portfolio bemühe, sind wir auf der Anleihenseite investiert. Denn was man auch nicht verkennen darf, das reine Zinsniveau ist relativ hoch. Also es ist durchaus auskömmlich für unsere Kunden, wenn wir auf der Anleihenseite investiert sind, denn es gibt ja Zins. Anders als die Jahre, die wir sonst kennengelernt hatten, denn es gibt ja wieder einen Zins. Von dem her ist es durchaus gut, investiert zu sein. Allerdings sind wir sehr, wir sagen es sehr taktisch unterwegs auf der Staatsanleihenseite. Also wir schauen schon sehr genau, wie wir uns innerhalb der Kurve, wir haben es ja ein bisschen beschrieben, Kurve, die abhängig ist von den verschiedenen Laufzeiten, wie wir uns stärker positionieren. Und was wir vor allem im Jahresanfang und im ersten Halbjahr gemacht haben, wir haben sehr starken Fokus auf Unternehmensanleihen gelegt. Allerdings hier mit guter Qualität. Also einfach mit einer guten Bonität. Und das hat sich auf der Anleihenseite gut ausgezahlt, dass wir uns stärker auf die Unternehmensanleihen konzentriert hatten.
Aber lass mich noch mal fragen, auf welcher Laufzeitseite seid ihr irgendwie, macht ihr so eine Baubildstrategie oder seid ihr jetzt in der Mitte positioniert? Und in welchen Staatsanleihen seid ihr? Also sprechen wir jetzt über die US-Staatsanleihen oder sprechen wir hier eher über Bundesanleihen?
Es kommt ein bisschen darauf an, was der Investmentprozess oder was der Kundenwunsch zulässt. Also oft haben wir auch Portfolien, wo wir uns gar nicht so am ganz kurzen Ende positionieren können, weil es ausgeschlossen ist. Aber in dem Fall kann man natürlich trotzdem in kürzeren Laufzeiten investiert sein, was wir auch sind. Also wir haben ein hohes Gewicht an kürzeren Laufzeiten, 2 Jahre sein. Oder ein bisschen kürzer, aber auch in Positionierung ein bisschen am hinteren Ende, so 8 Jahre oder 10-jährige Anleihen. Den mittleren Bereich vermeiden wir derzeit bei den Staatsanleihen, weil wir da nicht wirklich den Wert sehen, auch gerade in den Zinsbewegungen, dass wir sagen, ja, da haben wir Opportunitäten oder davon könnten wir profitieren. Aber insgesamt, und das ist tatsächlich so, warten wir schon länger darauf, dass diese inverse Zinsstruktur sich zurückbilden wird. Und wenn die inverse Zinsstruktur sich zurückgebildet hat, dann ist es auch verständlich, dass wir uns dann nochmal neu positionieren und anders positionieren können.
Anders positionieren, also länger positionieren können,
ja.
Mit anderen Worten. Ne?
Ja.
Wie sieht es auf der Aktienseite aus? Wir hatten ja diese Konzentration am Aktienmarkt, also in den USA stärker als hierzulande, aber hierzulande auch. In den USA waren es immer die Magnificent Seven, die den ganzen Markt aufgerollt hatten. Hier in Europa hatten wir auch Novo Nordisk, LVMH. Da gab es also eben auch Aktien, die wirklich deutlich abgegrast haben, den Markt, und andere, die sehr zurückgeblieben sind. Wie sollten Anleger mit dieser Konzentration umgehen? Birgt die Gefahren? Wie sollten sie sich aufstellen?
Also diese Konzentration, wie du sie angesprochen hast, die birgt auch Chancen. Also es ist nicht nur eine Gefahr, sondern sie birgt auch Chancen. Es ist tatsächlich so, dass gerade in den USA der breite Markt relativ weniger stark performt hat als die angesprochenen 7 Unternehmen oder 5 Unternehmen. Das hat man schon gesehen, dafür gab es aber auch Gründe. Hat aber dazu geführt, bei einem marktkapitalisierten Index, dass wenn ich starken Kursgewinn in den einzelnen Aktien habe und die anderen Aktien eher zurückbleiben, ich natürlich auch das Gewicht in dem Index Stück für Stück weiter erhöhe. Und das ist genau das, was wir in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren, 3 Jahren gesehen haben. Es gibt aber auch klare Gründe dafür, dass diese Unternehmen solchen Erfolg auch in der Aktienkursentwicklung zeigen konnten. Denn bei der Börse oder auch bei den Aktieninvestments geht es viel um Erwartungen. Und bei den Firmen wurde sehr stark erwartet, dass die mit ihren Produkten, mit ihren Marktpositionen, mit ihren Innovationen, mit ihren Ideen diese sehr hohen, sehr, sehr hohen Erwartungen erfüllen werden. Aber das ist bislang auch so eingetreten. Also die große Enttäuschung ist ausgeblieben bislang.
Genau, und die große Frage ist, wird es so weitergehen?
Also wovon wir ausgehen, und deshalb sagte ich, ist diese Marktkonzentration auch eine Chance. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass diese Stärke, vor allem durch diese Tech-Firmen, sind Tech-Firmen, die werden auch anderen Sektoren zugeordnet, aber ich sage es jetzt einfach halber als Tech-Firmen, dass die Stärke auch Spillover-Effekte auf andere Branchen haben werden, auf andere Sektoren, auf unsere Unternehmen haben werden. Und wir, und das habe ich ja vorhin auch versucht ein bisschen zu sagen, wir so ein relativ stabiles Wachstum in den USA haben, erste Hoffnungsschimmer im Wachstum in Europa haben, einfach auch die Unternehmen stärker davon profitieren können. Denn, und nämlich nicht nur die wunderbaren waren 7 oder die angesprochenen Unternehmen in Europa. Denn am Ende ist letztlich eine Gewinnentwicklung für eine Aktienkursentwicklung der Haupttaktgeber oder Maßgeber. Und Unternehmensgewinne sind sehr stark von konjunkturellen Entwicklungen, sehr stark von wirtschaftlichen Entwicklungen oder vom GDP, Bruttoinlandsprodukt, abhängig. Also da gibt es einen Zusammenhang. Das heißt also, natürlich sind sehr hohe Bewertungen gegeben. Die Unternehmen können weiter erfüllen, wenn sie ihre weiter gut berichten, aber die Stärke wird auch in die Breite getragen werden.
Es sind ja vor allem Nebenwerte, die so ungefähr gar nicht profitiert hatten in den letzten Jahren, egal was sie da abgeliefert haben. Das Kind wurde einfach mit dem Bade ausgeschüttet. Gibt es denn auch eben gerade in diesem Nebenwertebereich Unternehmen, deren Aktien, die einen hohen Aufholbedarf haben?
Also die Nebenwerte sind viel volatiler, also die Aktien der Nebenwerte sind natürlich viel, viel volatiler als von größeren Unternehmen. Nebenwerte sind oft sehr zyklisch orientiert, also das heißt, hier können die Unternehmen tatsächlich wieder von einer leichten wirtschaftlichen Entwicklung profitieren oder auch von der wirtschaftlichen Stärke profitieren. Und was auch ein Aspekt ist, die Bewertungen sind extrem niedrig bei diesen Nebenwerten. Also es sind lauter Argumente zu sagen, positiv für die Nebenwerte. Und was man auch gesehen hat, sobald die Zentralbanken anfangen, die Zinsen zu senken, fangen die Nebenwerte an, sich auch besser zu entwickeln. Also es gibt einen sehr klaren Zusammenhang, denn Nebenwerte sind oft auch stärker oder höher verschuldet, sodass Zinssenkungen auch eine Erleichterung für die Nebenwerte darstellen.
Sieht man das schon?
Noch nicht, denn wir haben ja bislang erst eine Zinssenkung gesehen.
Eine reicht nicht, genau.
Aber auch hier der Impuls, das Signal, die Richtung ist klar und das ist eine gute Nachricht.
Vielleicht ganz kurz ein Wort noch oder drei Sätze noch zu Gold oder Rohstoffe. Rohstoffe sind ja zyklisch, ich meine, das wäre eine Sache vielleicht für den Aufschwung, aber Gold hat ja auch nochmal das Safe-Haven-Syndrom, also letztlich, dass Leute in Gold gehen, wenn sie dann verunsichert sind oder wenn eben Krisen da sind. Beides eine gute Idee?
Also wir haben in unseren Multi-Asset-Portfolien Gold als Bestandteil mit aufgenommen oder auch schon länger, als auch Rohstoffe. Gold sehen wir tatsächlich als ein Sicherheitspuffer im Portfolio. Denn wenn die Weltkrisen leider an Fahrt aufnehmen werden, hat man hier auch einen Puffer im Portfolio. Also es bietet sich auf jeden Fall an. Rohstoffe ist so ein bisschen eine Mischung. Wenn man Industriemetalle nimmt, dann hat es eine sehr zyklische Komponente. Also auch hier wieder stärker von der, ja, vor allem weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Aber nicht nur. Und Öl finden wir derzeit auch interessant. Zum einen auch als sicherer Hafen. Andererseits allerdings auch als auch wieder ein Risikopuffer, denn wenn der Ölpreis steigt, werden natürlich die Unternehmen über einen höheren Ölpreis höhere Kosten zu tragen haben, sodass man hier einen Ausgleich schaffen kann zwischen der Belastung, die man unter Umständen bei den Unternehmen auf der Unternehmensseite in seinen Aktienanlagen hat, wenn man in Öl investiert ist, weil da profitiert man dann tatsächlich vom steigenden Ölpreis.
Helene, viele sind weder in Öl noch in Aktien investiert, weil sie sich nicht getrauen. Hierzulande ist die finanzielle Bildung immer noch so ein bisschen gering. Geringer jedenfalls, als es sein sollte in Anbetracht dessen, wie unsere Sozialsysteme aufgestellt sind. Was würdest du sagen, wie könnte man Menschen ermuntern, in Aktien zu investieren, in Rohstoffe zu investieren und in Anleihen zu investieren, also letztlich genau das, was du machst?
Ja, ich finde das auch sehr erstaunlich, dass wir, und das zeigen ja Umfragen, wir als Deutsche relativ wenig Zugang zu den Finanzfragen, Wirtschaftsfragen, Kapitalmarktfragen haben. Wenn man Studien glaubt, dann sind das 20% oder weniger 20% der Deutschen, die wirklich sagen, ja, also sie könnten jetzt eine Frage, sagen wir mal, zur EZB beantworten.
Genau, oder lieber eine Waschmaschine reparieren, als in Aktien investieren, oder?
Genau, ein Konto öffnen. Das ist doch sehr, sehr verwunderlich. Ich glaube, es fängt auch schon viel mit der Schulbildung an. Ich glaube, es ist wichtig, Wirtschaft als wichtiger Bestandteil im Lehrplan zu haben. Denn so wird man das Thema herangeführt. Es zeigt sich ja auch, dass wir Deutschen, das sagtest du ja auch, wir haben noch relativ wenig Aktien, sei es Einzelanlage oder sei es über ETFs oder Fonds, je nachdem. Allerdings hat sich schon, finde ich, schon einiges getan. Also als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ja, Thema Aktienanlage, da waren die Zahlen noch ungefähr bei 8% der Deutschen haben irgendein Investment in Aktien. Jetzt sind es um die 20%. Also es hat sich schon viel getan. Was natürlich geholfen hat, war der schnelle, einfache Zugang. Das heißt, über Online-Broker, Online-Banken, auch über ETFs natürlich, ist es natürlich ein bisschen leichter geworden, eine Entscheidung zu treffen. Also bevor ich sage, okay, ich möchte in die Aktie XY investieren, kaufe ich vielleicht erstmal den breiten Markt. Habe schon mal was gemacht, bin schon investiert und kann dann aus der Position heraus mir überlegen, ja, vielleicht auch noch eine Einzelaktie.
Frage wäre, ich weiß, Compliance-Regeln eines jeden Hauses verbieten es, in Einzelaktien zu investieren, aber erinnerst du dich vielleicht an dein erstes Investment? War es ja nicht immer hier, sondern früher auch mal nicht?
Aber das ist familiär bedingt. Ich habe als erstes in Dividendentitel investiert. Aber das liegt auch daran, weil meine Eltern, meine Großeltern immer schon über ihre Dividendenaktien am Esstisch gesprochen haben.
Also bei euch hat finanzielle Bildung bereits morgens beim Frühstück oder in der Küche stattgefunden?
Ja, also wir haben auch über Anlagen gesprochen, ja, wir haben über Einzelunternehmen gesprochen. Und Dividendentitel hatten mir tatsächlich den Vorteil, dass ich zum einen von einer positiven Kursentwicklung profitieren kann, aber auch darauf setzen kann, dass ich eine regelmäßige Ausschüttung haben kann. Also von dem her waren Dividendentitel da zunächst das richtige Mittel für mich.
Habt ihr auch über Börsenregeln gesprochen?
Ich überlege gerade. Also mein Vater war sehr großer...
Also die werden ja immer zitiert, ja?
Nein, Frage? Nein, also, nein, wir haben nicht über Börsenregeln gesprochen. Mein Vater war immer sehr großer Fan von Kostolani. aber über Börsenregeln haben wir so nie gesprochen.
Okay, wüsstest du eine, von der du sagst, die ist okay? Weil manche sind ja immer so halbwegs anwendbar.
Also was eine Regel, die ich wirklich gelernt habe, leider auch manchmal etwas schmerzhaft war, der Markt hat immer recht. Also selbst wenn ich es anders sehe und mich so positioniere, wie ich es jetzt gerade in meiner Einschätzung habe und es geht nicht auf, dann ist es ziemlich klar, der Markt hatte immer recht. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch so sehe und was ich auch gelernt habe. Alle anderen Regeln machen für mich keinen Sinn. Also ich weiß, es gibt tatsächlich Strategien, die auf Börsenregeln aufsetzen, die setzen auch Saisonalität auf, aber das war nie meine Herangehensweise im Investieren.
Okay, ich gehe davon aus, das möchtest du gerne den Lesern auch mitgeben. Gibt es vielleicht noch einen Rat, den du sonst noch an alle Leser und, Zuhörer natürlich hättest?
Also auf jeden Fall investieren, investiert bleiben, auch aushalten, Phasen aushalten. Allerdings tatsächlich auch, investieren ist für mich selber auch persönlich ein bisschen näher wie ein Hygienefaktor. Also ich gehe auch zum Arzt zweimal im Jahr. Also wenn es jetzt irgendwelche Standard-Routine-Untersuchungen sind. Und so sollte man die Sache auch sehen. Natürlich ist es nicht schmerzhaft, aber es ist tatsächlich so, dass ich schon ein- oder zweimal im Jahr mich mal hinsetze und mir überlege, so wie ich investiert bin, ist das genau das, wo ich derzeit die Zukunft für mich sehe, wo ich meine Bedürfnisse auch in der Zukunft sehe. Also gerade wenn ich ein jungerer Mensch bin, dann würde ich schon empfehlen, sehr hohen Anteil beispielsweise an Aktieninvestments zu halten. Je länger das Alter da voranschreitet, tatsächlich mehr in den Mix zu gehen zwischen Aktien und Anleihen. Weil ich natürlich eine andere Art von Anschaffung noch vor mir habe und auch einen begrenzteren Lebenshorizont noch habe. Und das plane ich auf jeden Fall ein. Und letzte Bemerkung, breit aufstellen. Also auch ruhig mischen.
Auch in schwierigen Zeiten investiert zu bleiben und zweimal im Jahr zur Finanzhygiene, das sollte doch eigentlich zu machen sein. Wer also mitten im Jahr noch keine guten Finanzvorsätze für 2024 gefasst hat, kann gleich mal damit beginnen. Damit sind wir am Ende der 73. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine gute Woche.